Ich will nicht den fremenitischen Anspruch durch eine göttliche Inspiration dazu ausersehen zu sein, eine religiöse Offenbarung zu verbreiten, in Abrede stellen. Es ist die gleichzeitige ideologische Offenbarung, die mit der religiösen Hand in Hand geht, die mich dazu führt, sie mit Spott und Hohn zu überschütten. Natürlich erheben die Fremen diesen doppelten Anspruch in der Hoffnung, dass er ihre Position stärken und gleichzeitig den Widerstand jener Leute aufweichen wird, die ihre göttliche Mission als nichts anderes als das Instrument einer fortschreitenden Unterdrückung betrachten. Im Namen aller unterdrückten Völker kann ich die Fremen nur warnen. Kurzfristig realisierte Erfolge haben sich für die Ewigkeit noch nie als sonderlich von Bestand erwiesen. Der Prediger in Arakeen.
In der Nacht war Leto zusammen mit Stilgar zu jenem kleinen Felsvorsprung zurückgekehrt, in dessen Nähe sich der spitze Hügel befand, der im Siege Tabere allgemein mit der Bezeichnung »der Begleiter« belegt wurde. Der schwache Lichtschein des zweiten Mondes erlaubte ihnen einen Ausblick auf das Panorama. Im Norden erhob sich der mächtige Schildwall mit dem nach Duncan Idaho benannten Berg. Südlich von ihnen erstreckte sich die große Ebene. Im Osten konnte man die Wanderdünen erkennen, die sich auf die Habanya zubewegten. Über dem südlichen Horizont schwebten die staubigen Überreste eines abgeebbten Sturms. Das Mondlicht tauchte den Rand des Schildwalls in einen kalten Schein. Stilgar, der eigentlich gar nicht an diesem Ausflug hatte teilnehmen wollen, hatte dem Jungen schließlich nur deswegen zugestimmt, weil dieser seine Neugier erweckt hatte. Welchen Sinn sollte es haben, das Risiko einer Sandüberquerung während der Nacht einzugehen? Leto hatte ihn merken lassen, dass er, wenn Stilgar sich weigerte, mit ihm zu gehen, bereit war, den Marsch allein zu wagen. Und die Art, in der Leto ihm seine Entschlossenheit mitgeteilt hatte, gefiel Stilgar ebenso wenig. Sie würden allein in der Nacht ein wunderbares Ziel abgeben. Leto kniete sich am Rande des Vorsprungs nieder und richtete den Blick auf die südliche Ebene. Es herrschte Totenstille. Als sei er über irgendetwas innerlich unzufrieden, schlug er einen gelegentlich rhythmischen Takt gegen seine Knie. Stilgar wartete ab. Es machte ihm nichts aus, in der Stille schweigend dazustehen, die Arme vor der Brust zu kreuzen und abzuwarten, während der laue Wind sanft an seinem Gewand zerrte. Für Leto hatte das nächtliche Überqueren des Sandes eine andere Bedeutung. Es war eine Erwiderung an die nagende innere Zerrissenheit. Ein Bedürfnis aus dem schwelenden inneren Konflikt, mit dem er Ganimar nicht belasten durfte, einen Ausweg zu suchen. Und er hatte deswegen darauf bestanden, dass Stilgar an diesem Ausflug teilnahm, weil es Dinge gab, die er einfach erfahren musste. Wollte er auf die folgenden Tage ausreichend vorbereitet sein. Leto klopfte ungeduldig auf seine Knie. Wenn er doch nur imstande wäre, einen Anfang zu finden. Manchmal kam er sich vor wie eine Verlängerung all jener zahllosen anderen Leben, von denen jedes einzelne ihm so real und gegenwärtig erschien wie sein eigenes. Der Fluss jener Leben kannte kein Ende und strebte keiner Erfüllung entgegen. Es gab nur ein sich ewig wiederholendes Beginnen. Gleichzeitig bestand für ihn die Gefahr, dass er auf einen ungezügelten Mob stieß, der sich an ihn klammerte, als sei er nichts als ein Fenster, durch das jedes einzelne dieser Leben sich einen Blick zu werfen bemühte. Und darin lag die Gefahr, die Alias Untergang eingeleitet hatte. Leto starrte auf die Staubwolke hinaus, die im Schein des Mondes silbern leuchtete. Der Sturm hatte aus den zahllosen Dünen ein Gewirr von Bodenfalten und Windungen gemacht und Kieselsteine an die Oberfläche getragen, die erzhaltig waren und verhalten glitzerten. Er wurde das Gefühl nicht los, hier eine Situation ausgesetzt zu sein, die identisch war mit jenen, die er stets an den Morgen kurz vor Sonnenaufgang empfand. Die Zeit drückte auf ihn nieder. Jetzt hatte der Monat Akkad begonnen, und hinter ihm lag der letzte einer Reihe scheinbar nie enden wollender, von Hitze und trockenem Wind erfüllter Tage. Ebenso die Nächte. Sie waren zermürbend und bestanden aus leerlaufenden, quälenden Stunden. Er blickte über die Schulter auf den Schildwall. Er wirkte im Licht der Sterne wie eine gezackte, zerbrochene Mauer. Und hinter ihm, im Gebiet der nördlichen Senke, lag die Ursache seines Problems. Erneut schaute er in die Wüste und die heiße Finsternis. Der Tag begann plötzlich heraufzudämmern. Die Sonne tauchte auf, bahnte sich einen Weg durch die Reste der Staubwolken, und Leto musste die Augen schließen. Er versuchte sich vorzustellen, wie der Sonnenaufgang in diesem Moment über Arakeen aussah. Die Stadt erschien vor seinem inneren Auge. Eine Ansammlung von kleinen Schachteln in einer Mischung von Licht und Schatten. Wüste. Schachteln. Wüste. Schachteln. Als er die Augen wieder öffnete, war die Wüste noch immer da. Eine unendliche Fläche aus Sand, nichts als ein Spielball des Windes. Die Schatten zwischen den Dünen standen als Überbleibsel der Nacht und überschnitten sich gelegentlich mit dem einer anderen. Leto dachte an die vergangenen Stunden, in denen er hier gekniet hatte, während Stilgar ruhelos neben ihm gestanden hatte. Es war unverkennbar gewesen, dass der ältere Mann sich wegen seines Schweigens und der ungeklärten Gründe ihres Hierseins den Kopf zerbrach. Stilgar musste allerdings auch eine ganze Reihe von Erinnerungen daran haben, wie er zusammen mit Muad'Dib an diesem Ort geweilt hatte. Denn sogar jetzt verlor er kein Quäntchen seiner Wachsamkeit, suchte die Umgebung mit Blicken ab und schien jederzeit auf eine eventuelle Gefahr vorbereitet zu sein. Stilgar mochte das offene Tageslicht in der Wüste nicht. Was dies anbetraf, war er wirklich noch ein reinrassiger, alter Wüstenbewohner. Unfähig, die Gedanken an die Nacht zu verdrängen, wurde Leto bewusst, wie sehr er mit der Einstellung Stilgars sympathisierte. Auch für ihn hielt der Tag mehr Schrecken bereit als die Stunden der absoluten Finsternis, die ihm eine Gewohnheit waren. Das Licht konnte viele Dinge repräsentieren, während die Geräusche der Nacht klar waren und entschlüsselbar. Auch wenn sich die Dimensionen in der Dunkelheit teilten, die Tage konnten schrecklich sein.